ARD.
Washington D.C., das Weiße Haus. Eine Frau läuft auf den Presseraum zu. Gewohnt stilvoll gekleidet öffnet sie die Tür. Medienvertreter schießen Fotos. Alle hoffen darauf, dass sie Ja sagt. Dass sie als nächste Präsidentin kandidiert. Doch obwohl sie sehr gute Chancen hätte, sagt unsere Frau hier ab. Denn sie hat andere Dinge vor. Das ist die Geschichte von Michelle Obama. Meine Mäuse des Wissens, und hiermit darf ich euch zur ersten Folge des neuen Jahres begrüßen. Wir hoffen, ihr hattet alle ein schönes Silvester und seid gut in 2026 angekommen. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt in unsere Folge rein. Ihr habt euch für eine sehr besondere First Lady entschieden, und zwar Michelle Obama. Wir klären heute, wie sie aufgewachsen ist, wie sie ihren Weg zu Barack Obama gefunden hat, wie sie dann gemeinsam ins Weiße Haus einziehen und wieso Michelle auch heute noch mehr Einfluss hat als fast jede First Lady vor ihr. Das alles jetzt, denn ihr hört Wissen mit Zoe. Kapitel 1. Michelle. Michelle Obama wird 1964 eigentlich als Michelle LaVaughne Robinson geboren. Sie wächst dann auf der South Side von Chicago auf, in einem Viertel, das von harter Arbeit, knappen finanziellen Mitteln und starkem familiären Zusammenhalt geprägt ist. Die Wohnung der Familie ist klein, die Räume eng. Michelle teilt sich eines der wenigen Zimmer mit ihrem älteren Bruder Craig und dieser Raum ist zugleich auch das Wohnzimmer der Familie. Materiellen Luxus gibt es also keinen, dafür umso mehr familiären Zusammenhalt. Ihr Vater Fraser Robinson arbeitet im Wasserwerk der Stadt Chicago, ein körperlich anstrengender Job und leider erkrankt er schon früh an MS, Multipler Sklerose. Eine chronische Krankheit, bei der Nerven geschädigt werden und es zu Schmerzen, Bewegungsstörungen und im schlimmsten Fall Lähmung kommen kann. Doch trotz der fortschreitenden Krankheit steht er nahezu jeden Morgen auf, geht zur Arbeit und weigert sich, sich von seinem Zustand definieren zu lassen. Michelle erlebt das alles aus nächster Nähe. Ihre Mutter Marion hält den familiären Rahmen zusammen. Sie legt ihren eigenen Beruf zeitweise nieder, um für die Kinder da sein zu können. Marion bringt ihnen früh das Lesen bei und vermittelt ihnen Selbstvertrauen. Im Hause Robinson zählt Bildung als Schlüssel zu allem, was über das eigene Viertel hinausführt. Michelle wächst also mit dem Gefühl auf, dass ihre Stimme zählt, auch wenn die Welt draußen ihr etwas anderes signalisiert. Schon in der Schule zeigt sich, dass Michelle ehrgeizig und leistungsstark ist. Sie überspringt eine Klasse, besucht später eine anspruchsvolle Highschool für besonders begabte Schülerinnen und Schüler. Und auch dort gehört sie zu den Besten ihres Jahrgangs. Der tägliche Schulweg ist lang, der Anspruch hoch, doch sie bleibt konsequent und diszipliniert. Als sie äußert, sich an der Elite-Universität Princeton bewerben zu wollen, begegnet ihr jedoch Skepsis. Studienberater und Lehrkräfte erklären ihr, dieses Ziel sei unrealistisch, zu hoch gegriffen, nicht passend für jemanden mit ihrem Hintergrund. Sie sprechen es zwar nicht aus, aber was sie meinen, das ist keine Schule für eine schwarze Frau aus einem Armviertel. Michelle ist diese Art von Rassismus traurigerweise schon gewöhnt und er ist ihr egal. Sie arbeitet weiter, hält ihre Noten auf höchstem Niveau und bewirbt sich trotzdem. Sie glaubt an sich und das mit gutem Recht. Denn wenig später hält sie einen Brief in der Hand. Er ist aus Princeton. Es ist ihre Zusage. Mit 17 verlässt sie daraufhin Chicago und zieht nach New Jersey, ganz in die Nähe von New York City. Dort betritt sie eine Welt, die ihr zunächst völlig fremd ist. Auf dem Campus gehört sie zu einer kleinen Minderheit. Die Universität ist überwiegend weiß, akademisch elitär und sozial distanziert. Die meisten hier kommen aus reichen Familien. Michelle fühlt sich anfangs also isoliert und beobachtet. Sie beschreibt dieses Gefühl später als ständiges Bewusstsein, nicht dazuzugehören. Und dennoch schafft sie es, sich zu integrieren. Sie findet Anschluss, engagiert sich, studiert Soziologie und im Nebenfach afroamerikanische Geschichte. Und sie schließt ihr Studium erfolgreich ab. Doch das reicht unserer Michelle noch lange nicht, denn nach Princeton richtet sich ihr Blick auf Harvard. Eine der vielleicht sogar die renommierteste Universität der Welt. Sie möchte dort Jura studieren, doch der Bewerbungsprozess verläuft holprig. Nicht alle Professoren stellen ihr ein Empfehlungsschreiben aus. Michelle landet also zunächst auf der Warteliste. Heißt, sie hat keinen sicheren Platz, erstmal ist alles besetzt. Doch als dann einige andere absagen, rückt sie vor und wird schlussendlich tatsächlich angenommen. Michelle, die in Chicago am absoluten Rand der Gesellschaft aufwächst, kommt auf die zweite absolute Elite-Universität. Und auch in Harvard beweist sie erneut ihre Leistungsfähigkeit. Sie arbeitet konzentriert, behauptet sich in einem Umfeld, das erneut von weißen Männern dominiert ist und schließt auch ihr Jurastudium erfolgreich ab. Danach kehrt sie nach Chicago zurück, beginnt ihre Karriere als Anwältin bei Sidley & Austin, eine der größten Kanzleien der Stadt. Plötzlich bewegt sie sich in Konferenzräumen, verhandelt Verträge und verdient mehr Geld im Jahr, als ihre Eltern jemals zur Verfügung hatten. Dieser Schritt verändert ihr Leben grundlegend, auch wegen der Sache, die dann passieren soll. Kapitel 2 – Das Kennenlernen. Sommer 1989. Es ist Michelles zweites Jahr als Anwältin bei Sidley & Austin. Sie ist ehrgeizig, diszipliniert und fest entschlossen, sich zunächst ganz auf ihre Karriere zu konzentrieren. Doch als die Kanzlei einen neuen Sommerpraktikanten ankündigt, wird sich schnell alles verändern. Denn Michelle bekommt die Aufgabe, ihn zu betreuen und sein Name lautet Barack Obama. Barack ist zu diesem Zeitpunkt 27 Jahre alt, 3 Jahre älter als Michelle, aber noch Jurastudent, auch an der Harvard Law School. Zwischendurch hat er unterschiedliche Jobs, um Praxiserfahrung zu sammeln, deshalb ist er etwas später dran als Michelle. Aber dennoch fällt er extrem auf. Er ist hochintelligent und auffällig selbstbewusst. Michelle begegnet ihm erstmal mit Distanz, sie findet die Konstellation heikel. Denn Barack ist nicht nur Praktikant, sondern auch die einzige andere afroamerikanische Person im Büro. Und als er sie um ein Treffen bittet, lehnt sie zunächst ab. Sie will Berufliches und Privates strikt trennen. Doch Barack bleibt beharrlich. Mit einer Kombination aus Ernsthaftigkeit und Humor überzeugt er sie, sich auf ein erstes Treffen einzulassen. Ihr erstes Date führt sie ins Kino. Sie sehen Spike Lees Film Do the Right Thing, ein Film über Rassismus, Gemeinschaft und Verantwortung. Das Gespräch danach dauert länger als geplant und aus beruflicher Zurückhaltung wird persönliches Interesse, aus Skepsis Neugier und aus Respekt wird Zuneigung. In den folgenden Monaten wächst eine Beziehung, eine, die von Gesprächen, gemeinsamen Werten und politischem Interesse geprägt ist. Michelle erkennt, dass Barack nicht nur ehrgeizig, sondern zutiefst idealistisch ist. Er spricht über gesellschaftliche Verantwortung, über Ungleichheit, über Politik als Werkzeug für Veränderung. Michelle hört zu, diskutiert mit, widerspricht, ergänzt und merkt, dass sie sich ganz auf Augenhöhe begegnen. Im nächsten Jahr wird die Beziehung immer intensiver und 1991 macht Barack Michelle dann einen Heiratsantrag. Er geschieht nicht pompös, sondern überraschend während eines gemeinsamen Essens. Und Michelle sagt ja. Und am 3. Oktober 1992 heiraten sie in Chicago in der Trinity United Church of Christ. Nach der Hochzeit beginnt eine Phase großer Veränderungen. Michelle verlässt die Anwaltskanzlei, weil sie merkt, dass wirtschaftlicher Erfolg allein sie einfach nicht erfüllt. Der Tod ihres Vaters, welcher ein Jahr zuvor verstorben war, verstärkt den Wunsch nach einer Arbeit mit gesellschaftlichem Sinn. Und so wechselt sie in den öffentlichen Dienst, arbeitet zunächst für die Stadt Chicago, später für gemeinnützige Organisationen und schließlich an der University of Chicago. Während Michelle beruflich neue Wege geht, startet Barack seine politische Laufbahn. Er kandidiert für den Senat von Illinois und gewinnt. Michelle unterstützt ihn, auch wenn sie Politik nie als Lebensziel betrachtet hat. Sie organisiert ihren Alltag neu, hält die Familie zusammen und sorgt für Stabilität. 1998 wird ihre erste Tochter Melia geboren. 2001 folgt ihre zweite Sasha. Michelle definiert sich nicht nur als Ehefrau eines Politikers, sondern vor allem als Mutter. Als Barracks politische Verpflichtungen immer mehr Raum einnehmen, kommt es zu Spannungen. Michelle fordert klare Grenzen ein, fordert, dass er auch als Vater da sein muss. Barack reagiert, er passt sich an und beide lernen, politische Ambitionen mit dem Familienleben zu vereinbaren. Als er 2007 dann den Entschluss fasst, für das Präsidentenamt zu kandidieren, reagiert Michelle zunächst mit Ablehnung. Sie kennt den Preis, den Politik fordert. Vor allem den, das Amt als mit mächtigster Präsident der Welt fordert. Sie weiß um öffentliche Brisanz, Widerstand, Gefahr, um Zeitverlust, um die Auswirkungen auf ihre Töchter. Doch nach langen Gesprächen entscheidet sie sich dennoch, ihn zu unterstützen. Und der Wahlkampf, der ist intensiv. Michelle reduziert ihre eigene berufliche Tätigkeit drastisch. Sie reist durchs Land, spricht vor Tausenden, erzählt von Barrack, von ihrer Familie, von Herkunft und von Verantwortung. Gleichzeitig gerät sie selbst ins Zentrum öffentlicher Kritik. Ihre Worte werden verdreht, ihre Haltung wird angegriffen, ihre Person politisiert. Das, was leider häufig im Wahlkampf und ganz besonders in den USA passiert. Aber unsere Michelle hält dem Druck stand. Sie lernt, öffentlich zu sprechen, ohne sich zu verlieren. Sie bleibt klar, direkt und authentisch. Im Laufe des Wahlkampfs wird sie zu einer der stärksten Stimmen der Kampagne. Und am 4. November 2008 passiert dann Historisches.
Join me at this moment in history and welcome Barack Obama.
Barack Obama gewinnt die Präsidentschaftswahl gegen John McCain. Barack wird mit seinem Sieg zum ersten schwarzen Präsidenten der USA und Michelle somit auch zur ersten First Lady of Color. Als sie in dieser Nacht in Chicago auf der Bühne steht, ist es nicht nur ein politischer Triumph. Mit dem Einzug ins Weiße Haus beginnt für Michelle ein komplett neues Kapitel. Sie weiß um die Symbolkraft ihrer Rolle. Sie weiß auch um die Verantwortung, die damit verbunden ist. Als erste schwarze First Lady steht sie unter ganz besonderer Beobachtung. Und diese Beobachtung wird sie ganz bewusst nutzen. Kapitel 3 – Eine neue Zeit. Mit dem Einzug ins Weiße Haus im Januar 2009 verändert sich Michelles Leben nochmal grundlegend. Von Beginn an ist sie präsenter als fast jede First Lady vor ihr und sie nutzt die enorme Aufmerksamkeit ganz bewusst. Sie erscheint auf den Titelseiten internationaler Magazine, gibt Interviews in großen Talkshows und wird schnell zu einer festen medialen Größe. Auch soziale Medien werden für sie zu einem zentralen Werkzeug, um Menschen direkt anzusprechen und Einblicke in den Alltag im Weißen Haus zu geben. Ihre Authentizität sorgt dafür, dass sie für viele greifbarer wirkt als viele vor ihr. Sie ist ein Arbeiterkind, genauso wie viele andere in den USA auch. Während Barack Obama politisch polarisiert, mal besser, mal schlechter an Befragungen abschneidet, erreicht Michelle Zustimmungswerte, die über Jahre hinweg außergewöhnlich hoch bleiben. Und diese Sichtbarkeit nutzt sie ganz gezielt, um eigene inhaltliche Schwerpunkte zu setzen. Mit der Initiative Let's Move zum Beispiel macht sie ab 2010 gesunde Ernährung und Bewegung vor allem für Kinder zu einem landesweiten Thema. Hintergrund ist die stark zunehmende junge Fettleibigkeit in den USA. Sie besucht Schulen, steht mit Kindern auf Sportplätzen, kocht öffentlich gesünderes Essen und spricht direkt mit Lebensmittelkonzernen. Ihr Ziel ist es, Schulessen zu verbessern, Bewegung zu fördern und Familien für gesündere Alltagsgewohnheiten zu sensibilisieren. Ein Thema, das zuvor kaum politische Aufmerksamkeit erhalten hat, rückt so plötzlich ins Zentrum der Öffentlichkeit. Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Arbeit nennt sich Joining Forces, ein Programm, das sie gemeinsam mit Jill Biden, der Ehefrau von Joe Biden, startet. Es richtet den Fokus auf Soldatenfamilien, Veteranen und pflegende Angehörige. Viele von ihnen kämpfen nach Auslandseinsätzen mit gesundheitlichen, psychischen und finanziellen Problemen. Die Initiative setzt sich für bessere medizinische Versorgung, Unterstützung bei der Jobsuche und mehr Bildungsangebote ein. Michelle will spürbare Verbesserungen im Alltag der Betroffenen erreichen. Und das ist noch nicht alles an Projekten. Mit Reach Higher wendet sie sich an junge Menschen nach dem Schulabschluss. Sie ermutigt sie, Ausbildung, College oder Studium ernsthaft in Betracht zu ziehen. Besonders Jugendliche aus Arbeiterfamilien sollen erkennen, dass höhere Bildung kein elitärer Traum ist, sondern ein erreichbarer Weg zu mehr Chancen und sozialem Aufstieg. Genauso wie es eben auch bei ihr war. Das Gefühl, dass man alles schaffen kann, egal wo man herkommt. Sie will ermutigen, besonders an den Stellen, an denen sie damals persönlich auf großen Widerstand gestoßen ist. Parallel dazu verändert Michelle Obama das Bild der First Lady wirklich grundlegend. Sie verbindet Ernsthaftigkeit mit Leichtigkeit und politische Wirkung mit kultureller Präsenz. Sie tanzt in Late-Night-Shows, macht bei Comedy-Sketchen mit und nimmt sich selbst nicht zu ernst. Und damit wird sie immer sympathischer. Wenn sie in Unterhaltungssendungen auftritt, spricht sie gleichzeitig über Bildung, Gesundheit oder gesellschaftliche Verantwortung. So entsteht ein Rollenbild, das Einfluss nicht über Distanz, sondern über Nähe erzeugt. Nach 8 Jahren Ende 2017 dann die zweite Amtszeit ihres Mannes. Und wie wir spätestens durch Wissen mit Johnny wissen, ist dadurch für Barack Obama Schluss. Denn heutzutage darf kein US-Präsident öfter als 2-mal, also mehr als 8 Jahre lang im Amt sein. Schnell richten sich einige Blicke auf Michelle, auch viele Amerikanerinnen und Amerikaner fordern, dass sie kandidieren soll. Und ihre Chancen wären gigantisch gut. Doch sie erklärt öffentlich, respektvoll, aber dennoch unmissverständlich, dass sie kein Interesse an dem Amt hat.
I will not run for president. No, no, not gonna do it.
Nach 8 Jahren freuen sich die Obamas auf einen Rückzug. Privat rückt so die Familie viel stärker in den Mittelpunkt. Besonders ihre Töchter, die mittlerweile fast erwachsen sind und jetzt ihren eigenen Weg gehen. Doch das ist nicht das Ende von Michelles öffentlicher Sichtbarkeit. 2018 veröffentlicht sie ihre Memoiren, also einen Rückblick auf ihr Leben. Das Buch nennt sich Becoming und erzählt Michelles Geschichte erstmals in voller Länge aus ihrer Perspektive. Es wird weltweit ein Phänomen, bricht Verkaufsrekorde und erreicht Millionen von Leserinnen und Lesern. Die begleitende Tour füllt Arenen und Konzerthallen. Michelle spricht dort offen über Zweifel, Herkunft, Ehe, Mutterschaft und Erwartungen. Gerade diese Ehrlichkeit macht sie für viele Menschen erneut zur Identifikationsfigur. Sie intensiviert in dieser Zeit auch weiter ihre Arbeit für Bildung, Stiftungsarbeit und öffentliche Gespräche. Über die Obama Foundation werden zahlreiche gemeinnützige Projekte unterstützt. Sie nutzt Podcasts, Reden sowie Kampagnen, um Menschen zu motivieren und Verantwortung zu übernehmen. Michelle Obama wird so zu einer Figur jenseits klassischer politischer Kategorien. Sie ist zwar keine Politikerin im Amt, aber eine der wirksamsten Stimmen ihrer Generation. Sie ist ein Vorbild für viele. Auch nach dem Weißen Haus bleibt sie eine Aktivistin, die bewusst entscheidet, wie und wofür sie ihre Reichweite nutzt. Und genau darin liegt ihr nachhaltiges Vermächtnis. Zusammenfassung: Als Michelle LaVaughn Robinson in einer ärmeren Ecke Chicagos aufwächst, weiß sie noch nicht, wie sehr sie die USA verändern wird. Ihr Großwerden ist geprägt von harter Arbeit, der festen Unterstützung ihrer Eltern sowie dem Wunsch nach Bildung. Und trotz Skepsis und Rassismus von außen setzt sie sich durch und studiert in Princeton und später sogar Jura an Harvard. Nach den Abschlüssen zweier Elite-Unis arbeitet sie als Anwältin in Chicago, wo sie dann in der Kanzlei auch 1989 Barack Obama kennenlernt. Aus beruflicher Distanz entsteht eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Und 1992 heiraten die beiden auch. Michelle entscheidet sich bewusst gegen eine klassische Karriere in Großkanzleien. Sie arbeitet im öffentlichen Dienst und engagiert sich für Bildung und soziale Projekte. Mit Barracks politischem Aufstieg rückt sie zunehmend ins öffentliche Licht. 2008 wird sie dann zur ersten schwarzen First Lady der USA. Und auch im Weißen Haus nutzt sie ihre Sichtbarkeit ganz gezielt. Sie setzt sich für die Gesundheit von Kindern ein, kümmert sich um Soldatenfamilien und ermutigt junge Menschen zur Bildung. Michelle Obama verändert das Bild der First Lady. Sie verbindet politische Inhalte mit Nähe, Humor und Popkultur. Nach 2017, also nach dem Ende der zweiten Amtszeit ihres Mannes, zieht sie sich bewusst auch aus der Parteipolitik zurück. Obwohl viele sie gern als Präsidentin gesehen hätten. 2018 veröffentlicht sie ihre Memoiren, ein Buch namens Becoming, und das wird ein weltweiter Erfolg. Auch danach bleibt sie gesellschaftlich aktiv, veröffentlicht ihren eigenen, heute sehr erfolgreichen Michelle Obama Podcast. Darin spricht sie offen über Familie, Freundschaften, Gesundheit, Mentoring und persönliche Zweifel. Der Podcast erreicht ein Millionenpublikum und wird eines der erfolgreichsten Formate seiner Zeit. In den folgenden Jahren startet sie weitere Projekte, etabliert sich als Erzählerin. Sie ist allgemein weltweit eine gefragte Rednerin. Michelle spricht auf Konferenzen, Festivals und internationalen Bühnen über Bildung, Vielfalt und Selbstvertrauen. Ihr aktuellstes Herzensprojekt ist die Girls Opportunity Alliance, eine Initiative der Obama Foundation für bessere Bildungschancen von Mädchen weltweit. Sie unterstützt lokale Organisationen, vernetzt Engagement und ruft zu globalem Handeln auf. Michelle Obama bleibt eine der einflussreichsten Stimmen ihrer Generation. Nicht durch ein Amt, sondern durch Haltung, Reichweite und bewusste Verantwortung. Boah, was war das bitte für eine schöne Folge. Unglaublich inspirierend zu sehen, wie jemand mit so schwierigen Voraussetzungen so krass viel erreichen konnte. Und das einfach durch Fleißdisziplin und einem eisernen Willen. Echt unser absoluter Respekt für diese krasse Frau. Und es war wirklich auch echt schön, so viel hier über sie sprechen zu dürfen. Hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Schreibt uns super gerne eure Fragen zu Michelle. Ihr kennt es mittlerweile, wir beantworten sie dann wie immer nächste Woche. Genauso wie jetzt 3 Stück zu unserer mutigen Aktivistin der letzten Folge, Rosa Parks. Unsere erste Frage haben sich wieder viele von euch gestellt. Unter anderem Belina, Lea, Mia, Käthe, Aniket und Lucy. Zoe, hatte Rosa Parks eigentlich Kinder? Und die Antwort darauf lautet tatsächlich nein. Rosa und ihr Mann Raymond entscheiden sich damals ganz bewusst gegen Kinder. Sie widmen ihr ganzes Leben dem Kampf für die Bürgerrechte. Dadurch sind sie aber auch immer wieder Drohungen und Unsicherheiten ausgesetzt, denn wie wir wissen, ist der Rassismus ja leider nicht einfach verschwunden. Das alles hat eine stabile Familiengründung wirklich erschwert und so haben sie sich dagegen entschieden. Nummer 2 ist von Valea.Wieg und Ida. Beide würden gern wissen, was aus ihrem Mann Raymond geworden ist. Also Raymond arbeitet damals zwar als Friseur, ist aber auch ein Vollblutaktivist. Rosa hat mal über ihn gesagt, er sei der erste echte Aktivist, den sie je kennengelernt hat. Und auch danach engagiert er sich weiter und kämpft für die Rechte der Black Community. Die beiden verfolgen lange gemeinsam ihre Ziele. Bis er 1977 im Alter von 74 Jahren verstirbt. Und die letzte Frage von heute kommt von Lucario-Fan. Oder Lucario-Fan? Ich bin mir wirklich nicht sicher, wie man den Namen ausspricht. Zoe, kann man den Bus, in dem Rosa saß, heute noch besichtigen? Und ja, das kann man tatsächlich. Er steht im Henry Ford Museum in Michigan ausgestellt. Der Bus ist 2001 stillgelegt worden und dann von dem Museum gekauft worden. Die haben ihn dann restauriert, um ihn in dem Zustand von 1955 zu zeigen. Und damit, meine lieben Mäuse des Wissens, sind wir wieder mal am Ende unserer Folge angekommen. Aber natürlich nicht ohne euch, denn wieder bestimmt ihr, was wir hier als nächstes machen. Und heute haben wir wieder 3 sehr besondere Frauen für euch. Als erstes haben wir Sabiha Gökçen. Sie ist die erste Kampfpilotin der Welt und wird in der Türkei zu einer nationalen Symbolfigur. Dann haben wir Eleonore Prohaska, eine junge Frau, die sich als Mann verkleidet, um an den Befreiungskriegen gegen Napoleon teilzunehmen. Und als drittes haben wir Huda Sharavi, eine der wichtigsten frühen Feministinnen der arabischen Welt, die sich für die Abschaffung traditioneller Einschränkungen einsetzt. Abstimmen könnt ihr auf Spotify, Instagram oder in unserem WhatsApp-Kanal. Den Link findet ihr als Nummer 1 in den Shownotes. Wir sind gespannt, für wen ihr euch dieses Mal entscheidet. Damit hören wir uns dann nächsten Mittwoch um 23.59 Uhr wieder. Bis dahin verbleiben wir mit ganz viel Liebe für euch alle und für weniger Wissen, entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.